doch die Verantwortung über 20 Leute, dass 20 Leute Geld verdienen und 20 Leute ihre Familien ernähren. Wir haben auch noch ein paar Folgeaufträge. Hä? Sollen wir die jetzt in den Gulli schmeißen? Oder sollen wir den Leuten sagen, jo, wir sind noch nicht fertig? Oder wie geht das jetzt? Junge, 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 Junge. Ach, Mensch, hör auf!
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Tag hier beim Baustellen-Podcast, den besten Bauleiter-Podcast Deutschlands. Und heute haben wir einen sehr interessanten Gast für euch mitgebracht. Und zwar habe ich einen guten Freund hier einladen dürfen. Kilian Petracek ist der Name, ist Architekt. Kilian, schön, dass du hier bist. Freut mich, dass du zugesagt hast. Stell dich doch gerne kurz vor, wer du bist und was du so treibst.
Ja, hallo. Also von meiner Seite auch schön, hier zu sein. Ich höre ja euren Podcast auch zu und das ist für mich natürlich ein ganz anderes Setting, mit euch persönlich zu reden und auch hier David kenne ich ja natürlich, aber auch Jan hier dann persönlich genau über die Kamera zu sehen. Genau, ist sehr schön. Genau, also wie gesagt, ich bin Architekt, genau, und ich habe an der TU Darmstadt studiert, genauso eigentlich wie David, aber nicht Bauingenieurwesen, sondern Architektur. Und habe da meinen Bachelor gemacht, habe da mein Master gemacht und nach meinem Master, genau, zwischendurch war ich noch in Finnland quasi für einen Erasmus. Und dann bei mir ist es so, dass es nach meiner Masterthesis wusste ich nicht genau, was ich machen will, beziehungsweise ich wusste, dass ich in meinem Bereich bleiben will, dass ich irgendwann mal arbeiten will. Architektur hat mir super Spaß gemacht, aber ich wollte nicht direkt in die Arbeit einsteigen. Deswegen habe ich mich entschlossen, nochmal ins Ausland zu gehen für ein Praktikum. Genau, und war dann halt für ja fast ein Dreivierteljahr, über ein halbes Jahr dann in Japan. Bin dann zurückgekommen und habe mich entschlossen, dann auch nicht direkt voll in die Arbeit einzusteigen, sondern nochmal zu studieren. Und ich habe mich nochmal für so einen zweiten Masterstudiengang entschieden in Weimar. Für Management in Bau, Immobilien und Infrastruktur, weil ich das so ein bisschen mit Architektur halt generell verbinden wollte. Und genau, parallel habe ich halt dazu angefangen, in Frankfurt zu arbeiten, musste halt natürlich dadurch recht viel pendeln, weil Weimar und Frankfurt, ich glaube, 300 Kilometer voneinander entfernt sind. Und genau, seit diesem Jahr hatte ich die Möglichkeit, mich selbstständig zu machen. Deswegen neben dem Studio habe ich jetzt so ein kleines Planungsbüro. Genau.
So in wir sind sprachlos. Du hast jetzt sehr, sehr viel innerhalb von 2 Minuten erzählt, was du so alles gemacht hast. Vielleicht fangen wir ganz am Anfang an.
Wie kamst du denn darauf, Architektur zu studieren?
Ja, genau. Also bei mir war das so, dass ich quasi nach dem Abitur nicht wusste wirklich, was ich machen möchte. Auch eigentlich im Abitur nicht. Und alle meine Freunde wussten schon, wo es hingeht, so ungefähr für sie. Ich wollte aber auch kein freiwilliges soziales Jahr machen. Und ja, dann habe ich mich quasi so wild überall beworben, was mir einigermaßen Spaß machen würde vom Studium her. Und das war halt ganz viele unterschiedliche Richtungen. Das war Wirtschaftsingenieurwissenschaften, habe ich überlegt. Dann habe ich mich an der TU für Maschinenbau beworben. Dann habe ich, dann wollte ich noch Pilot werden, dann habe ich so eine Pilotenprüfung, dafür habe ich mich noch angemeldet und ja, für Architektur und noch Biologie, weil ich das im Leistungskurs hatte und genau, ich habe überlegt, Bioingenieurwissenschaften zu studieren, weil ich das genau super spannend fand. Genau, und obwohl jetzt mein Abitur nicht irgendwie überragend war, habe ich dann doch recht viele Zusagen bekommen in unterschiedlichen Unis und dann hatte ich wieder so die Qual der Wahl und dann habe ich wirklich durch viel Nachdenken irgendwie mich dann ja dazu geneigt, dann das auszuprobieren und habe mich dann für Architektur dann entschieden. Genau.
Und, hattest du dich an mehreren Unis für Architektur beworben oder tatsächlich dann nur an der TU?
Nee, ich habe mich noch an der HDA beworben. TU und HDA ist immer so.
Wie so alle, die Battle. Hier so in Raum Darmstadt wohnen. War denn im Nachhinein.
Echt?
War denn ja, und noch in Aachen, glaube ich. Ich glaube, in Aachen wurde ich.
Oh, die RWTH.
Genau, ETH war mir früher noch kein Begriff, muss ich sagen.
Exzellenzuniversität, die ganz großen.
Das stimmt, aber zu der Zeit wusste ich davon nichts.
Wie war im Nachhinein denn die TU das Richtige für dich? Oder also warst du damit zufrieden?
Ja, also ich glaube schon. Also ich muss zugeben, ich habe mich für beide Unis beworben. Ich wurde von der HDR als erstes genommen. Und dann habe ich mich da angemeldet und dann habe ich die Zusage von der TU genommen und habe mich dann nochmal an die, genau.
Wieder abgemeldet.
Exmatrikuliert quasi nach der ersten Woche, genau. Wo ich die Zusage hatte und dann bin ich gewechselt, ja.
Wir haben aber auch ein paar Hörer von der HDA. Wir müssen jetzt aufpassen, was wir sagen.
Genau, ich muss sagen, beide Unis finde ich gut und ich habe Freunde quasi, auch Architekturfreunde, die auch da studiert haben und beide haben ihre gleichwertige Berechtigung in meinen Augen.
Weil du gerade gesagt hast, du hast auch Leute kennengelernt, die es dort studiert haben oder an der Hochschule studiert haben. Fandest du, dass es einen krassen Unterschied gab oder weißt du, was so die Kernunterschiede waren zwischen Hochschule und Universität in Darmstadt, was den Studiengang Architektur angeht?
Also sofern ich jetzt das so plakativ sagen würde, beziehungsweise aus den Gesprächen, die ich hatte, ich glaube, dass es ein großer Unterschied war quasi, dass die Leute von der HDA viel mehr so praktischen Bezug hatten, schon in Büros. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, so die Leute zum Beispiel von der HDA, die in der Arbeit anfangen, die haben wirklich meiner Meinung nach mehr Ahnung von, würde ich mal sagen, dem echten Business. So, oder auch die Sachen, die außerhalb von Uni gelehrt werden. Also teilweise zum Beispiel, wie man irgendwelche Pläne macht, weil die schon Praktikas irgendwo hatten und so Sachen zum Beispiel, was gehört zum Bauantrag, was sind die einzelnen Leistungsphasen, das wird eigentlich so fast gar nicht an der TU, wo ich war, groß thematisiert. Da geht es eigentlich hauptsächlich darauf, dass, also das ist sehr künstlerisch, aber vor allem entwurfsorientiert. Mhm. Also an der TU ist es halt schon sehr wichtig, ein gutes Konzept zu haben, um ein guter Entwerfer quasi zu sein. Weil es so die, ich würde mal sagen, ja, eine der Kernaufgaben der Architekten ist, aber fairerweise muss man sagen, im realen Leben ist nicht nur das die Arbeit des Architekten, sondern eigentlich so Entwerfen ist eigentlich ein ganz kleiner Teil. Und der größte Teil ist eigentlich Pläne zeichnen, Bauanträge stellen, Baustellen besuchen und das Weitere so, ja.
Aber ich kann ganz genau nachvollziehen, was du meinst. Ich hatte in der Uni gelernt gehabt, wie ich eine Asphaltrezeptur zusammenbastel, aber nicht einmal, wie man Asphalt bestellt.
War das denn bei dir auch so dieses typische Klischee, so Architekturstudent, man macht bis um 3 Uhr nachts irgendwie noch so ein Modell fertig oder macht da Nächte durch mit Kumpels und bastelt? Kannst du dieses Klischee bedienen?
Das kann ich voll und ganz bedienen und das ist harte Realität, ich glaube bis heute noch. Und gehört irgendwie zu dem Studium dazu. Also ich finde das Architekturstudium ein bisschen schwierig zu vergleichen mit anderen Studiengängen an der TU, weil wir haben nicht so viele Klausuren, für die wir lernen müssen. Wir haben mehr Projekte, die wir vorstellen. Und zum Beispiel für Klausuren durchzulernen über Nächte, das funktioniert halt einfach nicht gut. Aber halt an Projekten, oder ich weiß nicht, manche Leute machen das vielleicht, bei Projekten ist es halt so, dass je länger man an so einem Projekt arbeitet, desto besser wird es tendenziell. Und ich muss schon sagen, dass bei den Architekten ist da so ein Wettbewerbsdrang eigentlich sehr hoch. Und das pusht sich so gegenseitig dann glaube ich, recht so hoch, dass jeder quasi seine Arbeit gut machen wird. Was auch der Unterschied ist, dass bei Klausuren bewertet es ja irgendein Professor. Aber bei so Projektarbeiten wird es öffentlich bewertet. Das heißt quasi, man bekommt da auch oft auch schwere Kritik an manchen Sachen, die man so einstecken muss. Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, wo man sich halt sagt, okay, ich muss mir wirklich Mühe geben, irgendwie, um das gut zu machen oder viel Arbeit reinsteckt. Ja, und ja, bei mir war das Gleiche. Also ich habe wirklich sehr viele Nächte durchgemacht. Und ich glaube, das Schlimmste war, glaube ich, ja, fast 3 Nächte nicht geschlafen oder 2.
Oha.
2,5, genau. Krass. Und Zum Glück hatte ich gute Freunde, die mir auch bei ein paar Projekten dann geholfen haben und wir haben uns gegenseitig immer geholfen. Ja, ist halt jetzt die Frage, dann, rückblickend weiß ich nicht, ob ich sowas nochmal machen würde, ob es sich wirklich lohnt. Auch gesundheitlich nicht, aber ja,
gehört dazu. Wie wird denn dann so eine Arbeit bewertet oder wie wird das dann vorgestellt und bewertet?
Genau, also die klassische Entwurfsarbeit, also was eigentlich so, ja, ich glaube, das Wichtigste ist so am Studium. Das ist so, dass quasi irgendein Professor gibt so eine Aufgabe aus, dann gibt es da zum Beispiel 30 Leute, die an diesem Projekt da teilnehmen. Also jeder macht das gleiche Projekt und es gibt so Korrekturen jede Woche, wo halt so der Progress angeguckt wird und ja, so ein bisschen, das soll dazu ein bisschen so dienen, dass man sich nicht komplett verrennt und dann gibt es Testate. Das heißt so, alle paar Wochen gibt es dann so eine große Besprechung mit allen, wo der Professor auch dabei ist und da muss man halt seine Sachen vorstellen, also meistens ausdrucken, Pläne und dann vorstellen und die Dozenten und der Professor geben dann immer direkte Kritik.
Ach so, und alle sitzen im Raum.
Alle sitzen im Raum, ja. Alle sitzen im Raum und sehen quasi, was du gemacht hast und wie du entweder fertig gemacht wirst oder das irgendwie überlebt hast, genau.
Also schüchtern sein darf man nicht.
Ja, ich denk, irgendwie gewöhnt man sich voll dran und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich so der Beste war, immer in Präsentationen halten in der Schule, aber weil es halt so oft wird, dann kommt das einem gar nicht mehr irgendwie komisch vor und ja, wenn man übermüdet ist, ist man auch nicht nervös, das ist auch eine gute Sache. Das habe ich bei mir gemerkt und dann ist man immer, also bei mir, ich war immer fast tiefenentspannt bin ich da müde reingegangen, weil mir eh alles egal war, so ungefähr. Ich wollte meine Sachen sagen und ja.
Aber macht man das immer alleine oder gibt es auch teilweise so Gruppenprojekte?
Genau, es gibt auch Gruppenprojekte, genau. Was ich halt gut finde, weil später arbeitet man ja fast allen Projekten immer in Gruppen. Und im Bachelor waren mehr Gruppenprojekte, im Master mehr Einzelprojekte. Ja.
Okay. Dann hattest du kurz angerissen, dass du Erasmus gemacht hast in Finnland. Ist das was du den Leuten generell jetzt unabhängig vom Architekturstudium empfehlen würdest? Hast du da Erfahrung rausziehen können oder war es scheiße?
Nee, also ich würde definitiv jedem das empfehlen, das zu machen. Weil es halt für mich, also egal, ob das Studium jetzt verlängert oder nicht, ich meine, wir hier in Deutschland zahlen jetzt nicht so hohe Studiengebühren wie außerhalb Europa. Und ich würde das absolute als Investition in einen selben irgendwie so sehen. Und man hat wirklich später, glaube ich, nicht die Gelegenheit, für so ein halbes Jahr mal irgendwo hinzugehen. Und es wird noch finanziert oder teilweise. Also bei mir war das so, zum Beispiel Wohnen wieder übernommen. Ich musste quasi nur Essen bezahlen, was halt okay ist, würde ich mal sagen. Und man bekommt halt quasi Erfahrung, Freundschaften, man kennt andere Leute kennen und man sieht, wie das anders in Europa quasi ist. Also deswegen, ich habe eigentlich wirklich nur positive Erfahrungen gemacht dabei, ja.
Hast du gemerkt, dass es in Finnland irgendwie ein anderes Bildungssystem ist oder dass der Studiengang irgendwie komplett anders aufgestellt ist? Oder?
Also was cool ist in Finnland, jeder kann Englisch sprechen und oder wirklich halt so 80-90%. Also selbst so Verkäuferinnen oder Reinigungskräfte oder Putzfrauen quasi, die im Gebäude arbeiten, können alle halt super gut Englisch sprechen, weil halt, klar, in Finnland ist das Bildungssystem halt so, dass es da gut hin, ja, orientiert wird.
Wie war es an der Uni? Hattet ihr ähnliche Fächer wie an der TU Darmstadt oder waren da auch noch ganz andere Sachen dabei?
Genau, also was schön ist, dass man halt gemerkt hat, dass Skandinavier halt ein bisschen anders denken als Deutsche. Und in Architektur ist das schon sehr sichtbar. Weil ich glaube, also die Skandinavier, beziehungsweise das in Finnland habe ich das so wahrgenommen, viel offener sind für, ja, vielleicht unkonventionelle Ideen. und viel weniger institutionalisierte Sachen, genau. Also zum Beispiel, wir mussten da ein, also so meine Aufgabe, wo ich da war, mussten wir so zum Beispiel eine Bibliothek entwerfen und die Bibliothek hatte zum Beispiel, das war nicht nur eine Bibliothek, das war auch ein Ort, wo du so Share Spaces hatte, so man sich so kleines, quasi dein eigenes Büro, konntest du hingehen und ist da
So
quasi,
Cowork
genau,
Space.
Coworkspace quasi, aber was für die Gesellschaft gemacht ist. Also du musst da nicht bezahlen, sondern der ist einfach da. Oder ein Ort, wo du halt Sachen reparieren kannst oder eine Tanzhalle, wo so Leute aus der Stadt einfach so Kurse anbieten können. Und ich fand das total cool. Also ich war total begeistert von der Idee und habe mir gesagt, ja, warum gibt es denn in Deutschland sowas nicht? Und dann habe ich quasi die Idee aus Finnland, weil ich musste dann, weil meine Credit Points bewertet werden mussten, musste ich quasi die Idee dann nochmal in Deutschland vorstellen. Und die fanden das, meine Professoren fanden das alle blöd. Die gesagt haben, ja, weil die gesagt haben, so, Bibliothek ist Bibliothek und das ist eine eigene Institution und für andere Sachen gibt es halt andere Gebäude und
Es
das ist
bleibt alles so, wie
unkonstitutionelles.
es ist.
Ja,
Krass.
genau so. Genau, und das fand ich auch eigentlich spannend, dass halt. Also, das hat mir so zum Nachdenken gebracht, dass auch alles, was die Professoren eigentlich bei uns sagen, nicht unbedingt weltweit so unbedingt sein muss. Oder beziehungsweise, dass es auch nur deren Meinung ist. Und ich finde, nur deshalb ist es wertvoll, schon mal woanders hinzugehen, um so eine eigene Meinung sich von Sachen zu machen, weil, ja, anders würde ich das, glaube ich, nicht so erfahren, ja.
Ja, wie oft wir uns fragen, wie andere Länder das machen, gerade was Digitalisierung angeht. Wir wissen es ja meistens auch nicht besser.
Ja, genau. Und im Allgemeinen war die Uni halt super. Also tolle Gebäude. Die hatten ein eigenes Fitnessstudio kostenlos, was man da nutzen konnte mit irgendwelchen Kursen kostenlos. Ja, und
Schick.
ja. Und so Lernräume, also so wirklich schön ausgestattete, wo es halt so zum Beispiel so, wenn du telefonieren wolltest, gab es da so Kabinen extra für Telefonieren. Also das war schon sehr gut, muss ich da sagen. Ja.
Wir hatten vor ein paar Wochen jemanden, die Folge kam letzte Woche raus, von LCE aus Darmstadt, Live Circus, Zungenbrecher. Jemand da
Komm,
und
probier's nochmal.
da, nee, jedenfalls war da quasi auch, ging es um Zertifizierung der Gebäude und da war halt die sozialökonomische Komponente halt auch, wird da bewertet. Und ich habe mich halt gefragt, wie das bewertet wird. Aber jetzt, wo du gesagt hast, bei so einem Projekt, wo eine Bibliothek quasi auch ein Mehrwert für die Gesellschaft oder für die Leute, die da wohnen, ist, das ist ja so voll dann diese sozialökonomische, der sozialökonomische Aspekt. Und du hast recht, jetzt, wo du sagst, so in Deutschland, also kenne ich jetzt nicht so viele Orte, das höchste aller Gefühle ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Trimm-dich-Pfad im Wald, irgendwo am Stadtrand, den man halt mal umsonst benutzen darf. Oder jetzt kommen immer mehr so diese Calisthenics-Parks in den Großstädten, wo du halt so ein bisschen Sport treiben kannst. Aber sonst sind wir da, glaube ich, noch ein bisschen mau aufgestellt.
Ja, das gleiche war, ich war zum Beispiel, wo ich in Helsinki war dann für eine kurze Zeit, dann quasi mehr oder weniger in der Durchreise. Da gibt es auch so ein Musikgebäude, das ist so eine Oper. Und da gab es kostenlose Konzerte, also quasi von so, von den Studenten, Studierenden, die hatten so ein Abschlusskonzert und das war aber im öffentlichen Raum quasi. Also das Gebäude hatte quasi einen Vortragsraum und dann so einen öffentlichen Raum. Aber das war auf so einem Niveau, dass da halt quasi gefilmt wurde. Also das lief auch im Fernseher und ich war total begeistert, also dass man da hingehen konnte und ja, es ist einfach so. Konzert für die Menschen. Ich meine, wenn die Studenten irgendetwas vortragen, dann warum könnten es die anderen nicht hören? Also das fand ich super gut.
Sollten wir uns abgucken. Und dann war dein nächster Step, du hast gesagt, du hast dein Master im Studium gemacht und danach hast du erst dein Praktikum in Japan gemacht oder während dem Studiengang noch?
Genau, also bei mir war das so, dass ich tatsächlich nach dem Studium erst das Praktikum gemacht habe.
Okay.
Genau. Ja.
Wie kamst du auf Japan?
Ah, Okay, ja, das war bei mir auch ganz lustig. Also, ich wollte eigentlich, also ich habe ein guter Familienfreund von uns, von meiner Familie, hat quasi ungefähr vor ja, 3 Jahren geheiratet. Oder mehr, glaube ich, noch. Ja, sagen wir mal lieber 5, 6 Jahren. Und seine quasi Frau, die hat einen Cousin, welcher in Seattle Architekt ist. Also ist so um die Ecke, um die Ecke. Aber für mich war das dann klar, weil ich mich entschieden habe, okay, nach meinem Master möchte ich jetzt nicht irgendwo sofort irgendwie im Büro starten, sondern noch irgendwo hingehen. Auch vielleicht wegen der guten Erfahrung aus Finnland. Genau, war es für mich klar, okay, cool. Ich gehe nach Seattle. Englisch sprechen durch Finnland kann ich schon ganz gut. Da komme ich auch locker zurecht quasi. Und ja, dann hat das aber nicht geklappt. Und dann habe ich mich noch in anderen quasi Büros in Amerika beworben. Und die eigentlich auch recht groß sind, aber auf der weltweiten Skala muss man sagen, dass eigentlich Amerika jetzt nicht so bekannt ist für Architektur. Da gibt es halt bessere Büros. Und das hat auch nicht geklappt. Und dann habe ich mir gesagt, so, okay, so, wenn das nicht geht, dann fange ich mich an, wirklich bei den richtig guten zu bewerben oder bei denen, wo das schwer ist, sich zu bewerben. Und dann, ja, hatte ich wirklich Glück. Ich habe ein gutes Portfolio vorbereitet, mit dem ich mich beworben habe. Und dann habe ich mich, genau, bei den guten Architekturbüros beworben. Und da sind sehr viele in Japan. Genau. Und dann habe ich mich einmal bei Shigeru Ban beworben. Das, ja, ich glaube, das sagt nur Architekten irgendetwas. Das ist so, also es gibt sowas, das heißt Nobelpreis, also Pritzker-Preis, das ist vergleichbar mit dem Nobelpreis für Architektur, könnte man sagen. Also die höchste Auszeichnung, die man in Architektur haben kann, und er ist einer, der diesen Preis da gewonnen hat, genau. Und ja, bei mir war das so, ich wurde genommen und lustigerweise war das genau in der Corona-Zeit, also gerade davor. Und ich hatte wirklich nur die Möglichkeit, okay, ich nehme das an und in 14 Tagen muss ich schon dort sein. Und bei mir war das wirklich so, dass ich das gerade noch so geschafft habe. Also das war so, ich glaube, März 2020 habe ich den vorletzten Flieger von Frankfurt noch nach Japan genommen. Und das war wirklich der vorletzte, welcher aus Deutschland geflogen ist. Also der Tag danach war wirklich der letzte und dann sind alle Flüge. Also dann ging das tatsächlich nicht mehr, ja. Und auch in Japan haben die dann quasi Schluss gemacht und man konnte da nicht hingehen. Dann habe ich eigentlich die Corona-Zeit dort verbracht und da war die milder als hier, beziehungsweise die Leute waren das viel mehr gewöhnt, weil die schon mal SARS hatten dort. Und genau. Und dann war ich genau plötzlich in Tokio und habe da angefangen im Architekturbüro zu arbeiten.
Aber du hast jetzt keine vorherige Beziehung zu Japan, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Japanisch schon mal gelernt hattest oder.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Also ich dachte immer, cooles Land. Kultur hat mir gefallen, aber ich konnte kein Japanisch. Also wirklich überhaupt kein einziges Wort. Und auf gut Glück bin ich dann dahin gegangen.
Wie lief die Kommunikation? Könnt ihr dort Englisch oder hattest du einen
Also
Dolmetscher an deiner
Kommunikation.
Seite?
Nee. Also Kommunikation ist da wirklich nicht ganz so einfach, weil obwohl halt in Japan Englisch in den Schulen gelernt wird, halt ist es sehr viel, dass die schreiben, aber nicht sprechen. Das heißt, theoretisch, wenn man sich mit denen schreiben würde, dann würden sie dir vielleicht antworten, aber wenn man mit denen spricht, dann geht das meistens nicht. Also auch jüngeren Leuten, also hier in Europa ist es zum Beispiel jetzt nicht so das große Problem, irgendwie Englisch durchzukommen. In manchen Ländern mehr, in manchen weniger. Aber da ist es halt wirklich nicht einfach. Und ich glaube, ich hatte halt Glück, dass in der Zeit sollten die Olympischen Spiele stattfinden. Oder ich glaube, ja, die wurden dann verschoben nochmal. Aber das Gute war, dass halt schon vieles für Touristen quasi vorbereitet wurde. Also wenigstens ja, die Namen,
Straßenschilder.
genau, die Straßenschilder wurden schon mal übersetzt und so. Die standen in, würde ich mal sagen, normaler Schrift unten drunter. Ja, weil ansonsten ist man da wirklich verloren. Also die Schrift ist, also ich glaube, Schrift ist ein großes Problem, weil die kann ich jetzt auch nicht direkt in Google
Eintippen.
eintippen. Also es gab dann später die Funktion, dass man das quasi abscannen kann. Aber genau, die hatte ich zu der Zeit irgendwie nicht. Und ja, ich habe mir dann als quasi Challenge genommen, dass ich die erst 100 oder die 1000 meistverwendeten Wörter quasi auswendig lerne, während der Zeit, wo ich da bin. Und ich habe, also in Tokio, also Tokio ist ja, oder die Metropole Tokio ist ja die größte oder die Region, die dichteste besiedelte quasi Region der Welt. Also da wohnen, glaube ich, 300 Millionen Menschen. In der Metropole ist halt die Frage, was man dann noch da mitrechnet, weil quasi die Städte um Tokio sind dann mit eingewachsen, quasi noch mit rein. Und genau, ich musste zur Arbeit immer 1,5 Stunden fahren mit der Bahn. Und ich dann während der Zeit habe ich immer Vokabeln gelernt. Halt auf dem Weg hin und auf dem Weg zurück. Und ich habe mir halt diese 1000 vorgenommen und ich habe es tatsächlich geschafft, zum Schluss, ja, alle einmal durchzugehen, obwohl ich zugeben muss, dass ich die am Anfang wieder angefangen habe zu vergessen, natürlich. Und jetzt schon sowieso
Aber
vieles. Aber
konntest du dich damit ein bisschen verständigen?
ich glaube, ich habe zum Schluss, also nach diesen halben Dreivierteljahr, hatte ich echt so ein Level, dass ich überleben konnte, würde ich sagen. Dass ich quasi so fragen kann, okay, wo ist die Station, wo geht's hin, wie viel kostet das? Genau. Was soll ich tun? Habe ich meine Aufgaben gut gemacht? Und
Wie
so
war die Sprache im
Sachen.
Büro? War die dann komplett auf Englisch, das Büro, oder war das dann auch so, dass du...
Ja, also zum Glück war in den Büros Englisch, weil ansonsten, glaube ich, wäre ich da komplett aufgeschmissen.
Das
Genau.
heißt, die haben da auch eine Alltagssprache untereinander auch Englisch
Genau, also die
gesprochen.
reden untereinander schon meistens Japanisch, aber halt bei den größeren oder internationalen Büros ist es so, dass wenn du da arbeiten willst, musst du Englisch sprechen können. Genau, und deswegen hat das eigentlich gut funktioniert in den beiden Büros, wo ich dann gearbeitet habe. Genau.
Was mich so interessieren würde, wie ist denn so der Alltag in so einem, ich sag jetzt mal, Weltspitzen-Architekturbüro? Ist da die Konkurrenz unter den Architekten auch hoch, so wie in der Uni, so ein bisschen Ellenbogengesellschaft, damit man halt nicht rausfliegt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also ich finde, es gibt ja so viele Klischee über Arbeiten in Japan und die sind alle wahr. Also die Japaner arbeiten definitiv mehr als wir, würde ich sagen. Und für die hat quasi Arbeit einen ganz anderen Stellenwert, glaube ich, nochmal auch sozial quasi als bei uns. Aber ich muss sagen, das Arbeitsklima ist meistens, finde ich, angenehmer als bei uns. Was ich recht spannend fand, genau. Und ja, also Konkurrenz untereinander, klar. Also in Japan gibt es, gerade auch in Tokio, gibt es super viele Architekturbüros, welche sich halt gegeneinander behaupten müssen, klar. Der Vorteil ist natürlich bei so wirklich, ich würde jetzt mal sagen, so Star-Architekten oder so wirklich bekannten Architekten ist, dass sie so bekannt sind, dass sie quasi sich schon die Projekte aussuchen können, was halt ein absoluter Luxus ist. Quasi. Das ist sowas wie wenn Groß und Partner quasi sich die Bauprojekte selber aussucht, aber ja, oder selber dann macht in der Hinsicht, genau. Und da ist es so halt, also bei dem ersten Büro, wo ich gearbeitet habe, das war bei diesem Shiguban, der hat halt wirklich nur das genommen, worauf er Lust hatte. Oder halt dann ab und zu mal so Wettbewerbe gemacht, wo der eingeladen wurde. Und das ist halt dann natürlich genau. Bisschen anders, genau. Und die Projekte sind auch natürlich super interessant, weil meistens gibt es da auch, genau, viel Geld, was zur Verfügung steht, um wirklich coole Sachen zu machen.
Und wie groß war das Büro jetzt? Wie viele Mitarbeiter, weißt du
Ja.
das?
Ja, also das zweite Büro, wo ich, also im ersten Büro, waren das so ungefähr, das waren gar nicht so viele, ich glaube so 25 Leute, 20 bis 25.
Okay.
Ja.
Also hast du
Genau,
den Chef
vielleicht.
persönlich auch mal kennengelernt? Ich
Ja,
meine, bei
ja, ja.
25 Leuten.
Ja, hatte ich, genau. Konnte sogar mit dem Abendessen und
Echt?
ja, also total. Also ich muss auch sagen, obwohl der quasi so bekannt ist, wahrscheinlich nur für Architekten natürlich, aber also weil ich habe mich schon gefühlt so ein bisschen, als würde ich mit so
Ja,
ab
ich
und
meine,
zu,
ist
wenn ich
schon
jetzt.
Promi, oder? In
Ja,
der
genau, also.
Branche.
Ja, also ich habe mich schon gefühlt so, also für mich hat das sowas gebeutet, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Informatik studieren würde und Steve Jobs würde mir Hallo sagen zum Beispiel oder irgendwie sowas. Genau, ja. Und ja, aber wie gesagt, also die Japaner sind so quasi sehr modest, wie man sagt, also so sehr, könnte man sagen. Also sind jetzt nicht so prahlerisch in der Hinsicht, und auch diese Star-Architekten sind nur Menschen, und das habe ich da auch festgestellt. Das sind eigentlich menschlich gesehen sind es super die netten Menschen, nur wenn es quasi um deren Fach geht, Architektur, dann sind sie knallhart. In den Sachen, ja.
Und was durftest du da machen? Warst du so echt nur der Praktikant, der dann irgendwelche Sachen hin und her trägt? Oder
Aha.
was war so dein Aufgabenbereich? Hast du da was gelernt?
Ja, also ich glaube, ich habe am meisten Erfahrung gesammelt natürlich. Und als Praktikant am Anfang, das war eigentlich ganz lustig, weil die mich zuerst mal so getestet haben. So. Und ich musste am Anfang so ein Modell bauen. Ich habe mir da natürlich extreme Mühe gegeben, das gut zu machen. Und glücklicherweise an der TU, also haben wir sowas viel gemacht, theoretisch. Also wir konnten gut mit Modellen arbeiten. Und deswegen habe ich wirklich, also der hat mir gesagt, so, okay, hier hast du ein Stück und kopier das, mach das nochmal quasi. Wir brauchen noch ein zweites Stück. Und ich habe das zweite Stück besser gemacht als das erste Stück. Und genau, das hat ihn beeindruckt. Und dann, genau, hat er mich gleich in sein Team gerufen, und dann durfte ich da weiter Modelle bauen zum Anfang.
Okay.
Genau, und dann später habe ich, nach Modellen habe ich dann quasi auch Zeichensachen gemacht, also Pläne vorbereitet für so Entwürfe. Also da in dem ersten Büro war das so bei Shiguruban, dass er die meisten Entwürfe macht und dann gibt es eher den Mitarbeitern, das quasi umzusetzen ein bisschen. Genau, und das habe ich da ein bisschen gemacht. Plus ich habe auch an einem Wettbewerb mitgearbeitet. Also da habe ich so 3D-Modelle gemacht und genau, Wettbewerbspläne vorbereitet, bisschen grafisch was gestaltet. Ja, genau. Und im zweiten Büro, da habe ich bei Sana gearbeitet. Die sind auch, das ist ein bisschen größeres Büro. Das sind ungefähr so 200 Menschen, würde ich sagen. Oder 150, könnte man sagen, genau. Und die, ja, oder vielleicht, ja, nee, 100. 100 in den Raum, würden fast, ja. Und bei denen habe ich hauptsächlich Wettbewerbe, die gemacht haben. Ja.
War das schon vorher klar, dass du in Japan zwei Büros besuchen möchtest, oder kam das so durch Corona und du bist da nicht rausgekommen, oder hat dir das so gut gefallen?
Also ich habe mir den Anspruch an mich selber gesetzt, dass ich quasi nicht nur ein Büro besuche, sondern auch andere, genau. Und also ich war am Anfang hier bei Shigeruban, und dann gibt es da aber noch ein Büro, was ich persönlich sehr mag, und die sind, glaube ich, noch bekannter als er. Und dann habe ich mich auch da beworben, ja. Und das wollte ich auch probieren. Und ich hatte natürlich dort den Vorteil, nämlich, dass ich dadurch, dass ich schon im einen Architekturbüro gearbeitet habe, das ja bekannt ist, war es für mich natürlich einfacher, in das nächste zu gehen. Ich habe es mir natürlich auch bestätigen lassen, dass ich da gearbeitet habe, und ich habe noch so ein Empfehlungsschreiben bekommen von diesen genau Hauptarchitekten dort, und mit dem genau bin ich da so ein bisschen hingegangen, und dann ja war das einfacher, mich dort zu bewerben, genau.
Wie lange warst du dann am Ende in Japan?
Ja, so ein bisschen länger als ein halbes Jahr. Also ich würde mal sagen, so vielleicht 7, 7,5 Monate ungefähr so. Genau, ein bisschen länger in der Hinsicht. Ja. Und genau, ich hab dann ungefähr 4 Monate beim, genau, da Shiguruban gearbeitet, und bei Sana dann 1,5 bis 2 Monate so ungefähr, ja.
Und ist es was, was du jungen Architekten oder Absolventen empfehlen würdest, erstmal quasi sich bei größeren Architekturbüros zu bewerben und da erstmal Praktikas zu machen, um Erfahrung zu sammeln? Ist es was, was du weiterempfehlen kannst, oder hat dir das jetzt im Nachhinein, was die Arbeitswelt angeht, dann doch nicht so viel geholfen wie erwartet?
Also ich würde es auch, wie gesagt, jedem empfehlen, sowas zu machen. Und für mich war das natürlich, für meinen Lebenslauf ist es natürlich auch super gut, wenn ich das da hingeben soll. Aber ich glaube, wenn ich das so zusammenfassen würde, was es mir denn wirklich was gebracht hat, war das so, dass ich natürlich Erfahrung gesammelt habe. Dann aber auch, dass ich so ein Selbstbewusstsein hatte, was ich gut fand. Also dass man sagen kann, okay, irgendwie habe ich das dann doch geschafft, dort in Japan zu überleben, so selbstständig und in die guten Büros da reinzukommen. Und aber auch, ja, ich konnte halt mit diesen bekannten Menschen da sprechen, was auch nur Menschen sind. Und ja, das hat mir so im Allgemeinen schon so Selbstbewusstsein gegeben. Und dann habe ich natürlich Freunde da auch gefunden, mit denen ich bis heute noch in Kontakt bin. Und weiterhin natürlich so ein Weitblick allgemein kann ich jedem empfehlen. Natürlich sind die Umstände, das muss ich jetzt auch sagen, man muss sich da schon wirklich drauf einlassen, weil wirklich arbeiten in Japan als Praktikant ist schon hart, wenn man das so nimmt. Aber ich habe das auch so als Investition in mich gesehen und deswegen fand ich das nur positiv. Also nur mal so zum Vergleich, also da ist es so, da wird zum Beispiel hier beim ersten Büro, da wird um 10 Uhr morgens angefangen, was halt recht spät ist, aber das liegt daran, dass halt viele außerhalb von Tokio wohnen, beziehungsweise die Anfahrt halt lange dauert. Und dann wird halt meistens bis 12 Uhr nachts gearbeitet. Bis 10 oder bis 12 Uhr nachts.
Und also nur 14 Stunden.
Ja, genau, 14 Stunden. Also im ersten Büro sind es 5 Tage die Woche. Da hat man Wochenende frei. Und bei Sana ist es so, dass die 6 Tage die Woche arbeiten. Und das ist schon brutal, weil ja, man hat dann keine Zeit quasi zu Hause und man hat wirklich nur diesen einen Tag, um sauber zu machen, mal einzukaufen, aufzuräumen und dann wieder in die Arbeit zu gehen, ja.
Ja. Aber das ist da völlig normal?
Ja, also unter den jüngeren Menschen ist es auch nicht mehr so cool, lange zu arbeiten, also unter den normalen Japanern. Aber in diesen Architekturbüros ist es tatsächlich normal, ja. Und das wird so vorausgesetzt, ja. Aber teilweise muss ich auch sagen, verstehe ich, also ich hatte nie ein Problem damit, halt quasi viel zu arbeiten, weil ich das quasi schon gewusst habe und das so erwartet habe, dass es halt so sein wird. Und ich habe das so ein bisschen anders wahrgenommen. Ich habe das so verstehen, okay, die ja, arbeiten quasi so an den größten Projekten, beziehungsweise an der Spitze, würde ich das jetzt mal so sagen. Und ja, keiner ist da, der da gezwungen ist zu sein. Also jeder kann da gehen, aber viele arbeiten entweder daraus, weil die halt coole Projekte machen oder halt, weil die das als Sprungbrett für ihre Karriere sehen. Mhm. Und das ist voll in Ordnung. Also die meisten Menschen, zum Beispiel bei Sana, wo ich gearbeitet habe, arbeiten dort 2 Jahre. Und dann sind die ausgebrannt meistens oder gehen irgendwo anders hin. Also da ist selten wer, der 5 Jahre arbeitet. Und das ist dann meistens so, um da zu sein, halt viel Erfahrung zu sammeln, sehr intensiv sich dem zu widmen und dann, ja, geht's weiter. Ja. Ja, das ist so, die haben viel Durchlauf, ja.
Hast du denn da auch in deinem Praktikum Geld verdient oder war das wirklich, dass du dein Erspartes da so ein bisschen opfern musstest?
Ja, also bei dem ersten Büro, wo ich gearbeitet habe, da habe ich, da haben die mir die Zugfahrt bezahlt.
Okay, also.
Aber den Rest nicht.
Die Reisekosten quasi.
Bei Bahnpreisen wären das über 200 Euro pro Fahrt.
Ja.
Also.
Das stimmt, ja. Ja, genau. Also Bahnfahren ist da auch nicht so ganz günstig, aber genau, das haben die mir erstattet. Ansonsten wird man da nicht bezahlt. Das ist wirklich hart dort, ja. Und also das ist schon so eine Sache, die man sich überlegen muss quasi. Also ich musste wirklich Geld ansparen, bevor ich da nach Japan gegangen bin, um dort zu arbeiten. Und also ich bin da nicht zum Arbeiten gegangen, um Geld zu verdienen. Aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich würde es immer wieder tun. Also definitiv ohne Frage. Ich glaube, selbst wenn ich das Geld nicht hätte, würde ich es mir irgendwo leihen, um hinzugehen, weil einfach die Erfahrung, die ich da hatte und die Zeit einfach super cool war. Ja, und ich voll die schönen Sachen da erfahren konnte und sehen könnte, wo ich halt nie sonst wahrscheinlich die Gelegenheit wieder dafür haben werde. Ja, genau. Und im zweiten Büro, da wurde ich quasi kompensiert, könnte man sagen. Ja. Da habe ich ein bisschen was bekommen.
Aufwandsentschädigung.
Genau, das war so ein bisschen Aufwandsentschädigung, genau. Und das war nett, weil ich damit nicht erwartet habe, aber zum Schluss haben die es mir dann doch gegeben. Genau. Beide Büros haben mir dann angeboten, quasi mich zu übernehmen, dort quasi genau angestellt zu sein. Ich habe mich aber dann entschlossen, weil mein Cousin geheiratet hat, quasi in Europa, dann wieder zurückzugehen. Und die haben mir halt zwar versprochen, dass sie mir auch sogar so ein Visum ausstellen würden, aber ich habe mich dann umorientiert und genau, habe mich dann entschlossen, doch nochmal ein Zweitstudium zu machen. Ja.
Guter Stichpunkt. Du hast es vorhin erwähnt, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Was genau, wie heißt der Masterstudiengang, den du jetzt noch oder in den letzten Zügen gerade machst?
Mhm. Also der heißt Management und das ist so aufgeteilt in drei Themenfelder: Bau, Immobilien und Infrastruktur. Und bei mir ist es so, dass ich mich ein bisschen selber dann planen kann. Also wir haben so Grundkurse, aber dann können wir uns selber planen, in welche Richtung wir mehr gehen. Und bei mir wird es so mehr Bau- und Immobilienmanagement sein.
Und konntest du dir, also du hast gesagt, du machst den Master, also konntest du dir deinen Architektur-Bachelor anrechnen lassen? Oder das kann man immer auf einen Architektur-Bachelor draufsetzen?
Genau. Also das Gute ist, man kann das als Quereinsteiger machen. Weil nochmal vom Bachelor aus anzufangen, ich glaube, da hätte ich keine Nerven mehr dafür. Ich muss sagen, ich fühle mich jetzt auch wie so ein ewiger Student. Dadurch, dass ich halt nebenbei dann neben den Studien gearbeitet habe, hat sich das natürlich bei mir gezogen. Und ich habe festgestellt, dass quasi an so diesen Zwei-Fronten-Krieg zu führen, ist auch nicht ganz einfach auf lange Dauer. Genau, aber man kann quasi quer einsteigen. Also ich habe mich dann quasi mit meinen, ja, also ich habe beide eigentlich Zeugnisse gegeben, mein Bachelor- und mein Masterzeugnis, aber eigentlich hätte bei mir nur das Bachelorzeugnis gereicht und damit hätte ich mich hier beworben. Ja. Und in meinem Studiengang gibt es auch tatsächlich ein paar Architekten, welche sich entschlossen haben, genau, das zwar im Bachelor Architektur im Bachelor zu haben, aber im Master sich dann für Management zu entscheiden. Ich studiere vor Ort, ja. Wegen also wo noch Corona war, war das online. Wie an allen Unis wahrscheinlich viel, aber jetzt ist genau, normalerweise ist vor Ort.
Und in welchem Bereich kann man dann arbeiten? Ist es dann so Facility Management oder ist man eher Immobilienmaklerbereich oder wo können wir uns das vorstellen?
Also es ist eigentlich recht breit gefächert. Ich könnte zum Beispiel wegen Infrastrukturmanagement könnte ich bei der Deutschen Bahn arbeiten. Ich könnte aber auch gleich irgendwo im Immobilienmanagement-Bereich arbeiten, bei irgendeiner Immobilienfirma beispielsweise. Theoretisch könnte ich auch in einer Bank arbeiten, wo die halt Gebäude verwalten. Oder ich könnte was auch sehr viele machen, bei einer Baufirma arbeiten. Also das Studienfach ist quasi im Fachbereich Bauingenieurwesen.
Ah oh, ja.
Und genau, und Management im Baubereich ist, dass man quasi, da ist viel BIM dabei, was man auch hat, aber genau, das sind viele Leute, die quasi dann so die übergeordnete Managementplanung im Büro machen, ja.
Ist es dann ein Master of Science?
Ja, das ist ein Master of Science.
Also bist du danach Ingenieur, richtig?
Boah, das ist eine gute Frage, David. Das müsste ich mir selber nochmal angucken.
Also,
aber auf jeden Fall wäre mein Titel M.SC und dann Management.
Weil Architektur ist ja Master of Arts an der TU, oder ist es auch Science?
Nee, Architektur ist auch Master of Science an der TU.
Oh, der Kilian ist was Besseres.
Bei dir doch auch.
Ja, aber ach so, an den Hochschulen kriegt man gar keinen of Science.
Das weiß ich nicht.
Also ich glaube, für die meisten Studienfächer ist das so, genau.
Aber dann hast du ja quasi diesen, das finde ich cool, weil du hast ja in deinem Architekturstudium hast du quasi diese künstlerische Seite quasi studiert und vertieft und jetzt machst du eher so das kalkulatorische und Management-basierte.
Genau, ich finde es auch ganz cool, ehrlicherweise. Obwohl, wenn ich das meinen Freunden erzählt habe, also meinen Freunden aus dem Architekturstudium, dass ich jetzt was studiere, wo ich so teils auch BWL habe und Sachen berechnen muss, wie zum Beispiel so Kostenschätzungen und die Sachen und jetzt Finanzmathe mit der habe zum Beispiel, ja, dann konnten die das nicht verstehen. Aber ja, ich finde das cool, vor allem, weil es mir so einen Horizont quasi erweitert, beziehungsweise weil es mir nochmal zum Beispiel den Einblick in eine Baufirma zeigt, wie die das sehen. Oder zum Beispiel, ich dann sehe, okay, wenn das so ein Projekt ist, Architekt quasi bekommt eine Aufgabe und einen Preis, für den er ein Gebäude plant und quasi dann später einen Schlüssel abgibt. Aber alles, was davor passiert, wie finanziert man überhaupt so ein Projekt? Und im Nachhinein, wenn so ein Projekt fertiggestellt wird, hat das ja nie den Wert, für was es gebaut wurde, aber der ist ein anderer, weil der Markt anders funktioniert. Und das fand ich für mich auch spannend.
Weißt, gibt es nur in Weimar oder gab es auch, war Weimar so deine erste Wahl oder gab es es theoretisch auch woanders? Weißt du
Also ich
das?
glaube, das gibt es noch an einer anderen Uni in Deutschland, aber genau, das Fach gibt es nicht so oft tatsächlich. Und ich habe mich für Weimar entschieden, genau, weil da Bauhaus herkommt und weil es schön dort
Ach
ist.
so. Gut, und zu guter Letzt hast du uns ja ganz am Anfang gesagt, hast du es gewagt in die Selbstständigkeit, parallel zum Studium? Wie kam es?
Genau, also bei mir hat sich das eigentlich so ergeben. Also ich habe, nachdem ich aus dem Ausland zurückgekommen bin, habe ich genau angefangen zu studieren, aber auch gleichzeitig in Frankfurt zu arbeiten, in der Wettbewerbsabteilung, in einem Büro. Und am Anfang war das eigentlich super, weil viele Sachen online waren, in der Uni. Deswegen konnte ich quasi vieles von zu Hause aus machen. Und eigentlich nur für die Klausuren musste ich dann tatsächlich vor Ort dann nach Weimar fahren. Und da konnte ich dann irgendwo im Hostel übernachten. Aber nach Corona war das eigentlich recht schwierig und da musste ich halt wirklich dann jede Woche pendeln. Und ich hatte das dann so, dass ich genau ungefähr dann 2 Jahre gependelt bin, jede Woche quasi hin und zurück. Und das sind halt 300 Kilometer. Das sind schon so 3,5 Stunden ungefähr. Je nach der Lage der Deutschen Bahn, wie das geht, genau. Ja, und in der Zeit quasi habe ich auch überlegt, wie ich das weiterhin machen soll und ich habe die Möglichkeit bekommen, genau, durch so einen Bekannten, so ein Sanierungsprojekt in Prag zu begleiten und genau, habe da zugesagt und habe jetzt die Möglichkeit, das bisschen flexibel aufzuteilen und deswegen habe ich mich dann nebenbei selbstständig gemacht.
Hey, also Hut ab.
Wie macht man sich denn mal nebenbei selbstständig? Also es ist doch bestimmt auch viel Aufwand und das eine oder andere an Buchhaltung, was anfällt und so weiter.
Da hast du vollkommen recht. Also für mich war zum Beispiel total neu, dass, ja, zu begreifen, wie viel Zeit so diese ganzen Buchhaltungsangelegenheiten und administrativen Sachen eigentlich kosten. Vor allem, genau, also wenn man normal im Büro arbeitet, genau, geht man ja hin und man kann sich ja die komplette Zeit, wo man da ist, einfach abrechnen. Aber so administrative Sachen, welche viel Zeit wegnehmen, sind ja alles nicht anrechenbare Kosten, aber welche ja auch gemacht werden müssen. Genau, bei mir war das aber so, ich hatte halt ein bisschen schon einen Vorteil, weil ich mich schon im vierten Semester, da hatte ich so eine Kleingewerbe, habe ich so ein Kleingewerbe angemeldet. Genau, das war so, dass eigentlich so zwei Dozenten, genau, aus der TU Darmstadt haben, genau, mich und eine Kommilitonin von mir gefragt, ob wir bei ihnen arbeiten möchten und die wollten es so, dass wir genau, so ein Kleingewerbe anmelden. Dadurch hatten wir halt Vorteile, genau, und mussten uns vor allem, genau, mussten die keine Sozialversicherung und weitere Sachen irgendwie für uns bezahlen.
Das darf man jetzt
Und
aber gar nicht so laut
Gespräch
sagen,
hatte ich auch
wahrscheinlich.
mal.
Dadurch war das für sie einfach. Natürlich ist so eine, da mussten wir da aufpassen, dass es keine Scheinselbstständigkeit wird. deswegen, genau, musste ich da noch andere, oder ich habe da noch andere Projekte gemacht, deswegen war das kein Problem. Aber genau, so hatte ich schon mal den Vorteil, dass ich wenigstens das schon mal zum Beispiel im Finanzamt quasi schon mal geregelt hatte. Deswegen war eigentlich der Sprung für mich komplett in die Selbstständigkeit schon mal ein bisschen einfacher. Ich hatte das halt über die Jahre immer laufen. Man muss da leider dann immer so eine, da kein Verdienst. Deswegen war das bei mir immer auf Null. Das war eigentlich schnell erledigt. Und für den Rest habe ich mir einfach gesagt, ich probiere das aus und lerne auf dem Weg.
Wo ich gerne noch ein bisschen drauf kommen würde, weil das Wort jetzt oft gefallen ist und ich das in meinem Alltag auch schon ein paar Mal gehört habe, weil ich auch im Architekturbüro gearbeitet habe, aber ich konnte damit nie was anfangen, und zwar Wettbewerbe. Du als Architekt kannst uns das jetzt bestimmt ein bisschen näher bringen. Also, was genau können wir denn uns unter so einem Wettbewerb vorstellen? Und wie läuft sowas zumindest in Deutschland normalerweise ab?
Also ein Architekturwettbewerb in Deutschland, aber das funktioniert in anderen Ländern eigentlich sehr ähnlich. Erst, wenn man das ganz kurz definieren würde, ist quasi, wenn mehrere Architekturbüros quasi um ein Projekt im Wettbewerb stehen. Es ist so ein bisschen ähnlich wie zum Beispiel die Angebotsabgabe für ein Projekt bei einer Baufirma. Jetzt ist es aber so, dass genau beim Architekturwettbewerb gibt es zuerst mal mehrere Arten. Es gibt so offene Wettbewerbe oder geladene Wettbewerbe. Die offenen Wettbewerbe funktionieren so, dass zum Beispiel eine Stadt sich entschließt, ein Krankenhaus oder eine Bibliothek, teilweise auch eine Uni oder halt eine Schule zu bauen. Und für zum Beispiel eine Schule wird dann so ein öffentlicher Wettbewerb ausgeschrieben. Und bei den öffentlichen Wettbewerben ist es das so, dass sich da halt viele oder alle Büros beteiligen wollen, die da ja qualifiziert sind dafür. Und genau, die dann ungefähr so 2 bis 3 Monate haben, um eine Schule zu entwerfen. Und zwar mit, genau, also nicht nur die Idee, sondern tatsächlich auch mit Grundrissen und Schnitten und Visualisierung und ein Konzept entwickeln, wie so eine Schule funktionieren könnte und wie viel das ungefähr so grob kosten würde.
Aber vorher gibt es sehr klar definierte Grenzen, oder ist es teilweise sehr eng und teilweise komplett offen, was Budget oder Gestaltung, oder steht zum Beispiel, ich meine, in den meisten Fällen wird wahrscheinlich das Bebauungsfeld schon feststehen und so Sachen, oder?
Genau, das ist richtig. In den meisten Fällen steht das tatsächlich schon fest.
Ah,
Gibt da
okay.
auch noch Ideenwettbewerbe, heißt das, die sind ein bisschen freier. Da ist es wirklich sehr frei, was man macht, aber meistens werden die nicht sofort dann realisiert. Und bei den normalen Wettbewerben ist es so, dass es ein ganzes Raumprogramm gibt. Also es gibt meistens immer schon eine Vorstudie von einem anderen Architekturbüro, welches schon mal getestet hat, was überhaupt dahin gehen könnte. Und in dem Raumprogramm, was man bekommt, bekommt man dann, wie groß die Räume sind. Zum Beispiel jetzt bei einer Schule ist es so, dass man dann die Anzahl der Klassenräume bekommt und ungefähr wie groß die Cafeteria da sein soll und wie viele Kinder sollen in einer Klasse sein beispielsweise. Und dann noch so Wünsche und Konzepte. Also das ist schon eigentlich recht gut beschrieben, was man auch dann natürlich braucht. Und Preis ist natürlich auch eine Sache. Den muss man fairerweise, muss man sagen, dass der bei den Architekturentwürfen meistens immer geschätzt wird. Das beruht natürlich auch auf Excel-Tabellen, aber ja, es ist nicht so, also weit, weit hinaus von einer richtigen Kostenberechnung, weil das am Anfang zuerst mal in der Phase überhaupt gar nicht möglich ist.
Weil du gerade hast gesagt hast, Grundrisse. In welchem Detaillierungsgrad gebe ich denn als Büro die Grundrisse ab?
Also meistens ist das so, dass die Grundrisse im Maßstab von so 1 zu 100, 1 zu 200 abgegeben werden. Und dann zum Beispiel so Sachen wie der Lageplan, die sind dann größer, 1 zu 1000, 1 zu 2000 ungefähr.
Also, aber muss ich in dem Wettbewerb dann schon von jedem Geschoss die Grundrisse abgeben, oder mache ich quasi nur so ein ich sag jetzt mal Schema.
Naja, also die Grundrisse müssen, das ist sogar sehr wichtig, von allen Geschossen abgegeben werden, weil das Komitee, was es ja prüft, muss auch wirklich sehen, ob man das ganze Gebäude quasi entworfen hat. Also nicht nur irgendein Teil, sondern also es ist ein fertige Idee vom ganzen Gebäude.
Aber wie krass ist das denn bitte? Weil wenn du verlierst, bleibst du doch auf den Kosten sitzen, richtig?
Ja, das ist richtig.
Weißt du, mit wie vielen Leuten du in Konkurrenz gehst?
Genau, das ist immer
Vorab.
unterschiedlich. Also bei den geladenen Wettbewerben, da sind die Chancen höher, sage ich mal. Da ist es so 5 bis 10 Leute. Aber bei so offenen Wettbewerben, wo sich wirklich jeder beteiligen kann, da hatte ich, ja, ich habe einen Wettbewerb teilgenommen, da haben 200 andere Büros teilgenommen. Und da ist es natürlich sehr schwierig, sich durchzusetzen. Weil ehrlicherweise bei 200 Projekten weiß ich gar nicht, nach welchen Richtlinien die das dann genau bewerten können.
Ja, vor allem haben 199 Büros einfach mal haufenweise Stunden für nichts
Ich
ausgegeben.
finde es halt, ich finde es in Deutschland halt schon krass, weil ich habe mir sagen lassen, dass in anderen Ländern ist es so, dass du die Phase halt trotzdem bezahlt bekommst. Oder dass der das ausschreibt, sich auch nur 3 oder 4 aussucht und dann kriegt jeder auch die Phase, also kriegt auch jeder diese ganze Planung bezahlt. Aber wenn du jetzt so einen öffentlichen Auftrag machst und wenn es schief läuft, gewinnst du 3, 4 Wettbewerbe nicht. Also da entstehen ja richtige Kosten.
Ja, das stimmt. Und gerade für kleine Büros ist sowas halt super hart. Bei geschlossenen Wettbewerben ist das so, oder dafür, welche man sich qualifizieren muss. Das sind dann so halb öffentliche, könnte man fast sagen. Ist das so, dass das quasi vergütet wird. Zum Beispiel, ich
Ah,
kenne das aus dem
okay.
Krankenhausbau. Wenn man ein ganzes Krankenhaus plant, dann ist das ein riesiger Aufwand. Und da gibt es auch, ja, sowas wie eine Aufwandsentschädigung. Aber damit verdient man nie. Also man macht trotzdem immer Minus.
Aber bei so geschlossenen Wettbewerben ist es doch dann wahrscheinlich so, dass du dann immer dieselben 3, 4 Gegner hast, oder? Du weißt doch dann so ungefähr, wie die ticken, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Also gerade bei so speziellen Bauwerken, ich habe das jetzt zum Beispiel hier beim Krankenhausbau genannt, da gibt es so ein paar Büros, welche das in Deutschland gut und erfolgreich machen oder auch in der Schweiz, und die sieht man dann immer wieder, ja.
Ja,
Ja, gut,
gut.
ist wie bei Submissionen in einer gewissen Branche, gell? Da liest man
Ja,
auch immer die
klar.
gleichen Namen. Ja.
Ja. Aber das heißt nicht, dass die nicht untereinander trotzdem immer in Konkurrenz stehen. Also, es ist nicht so, dass die sich die Projekte unterteilen, sondern genau, dass da um jedes Projekt hart gekämpft wird.
Das heißt aber, dass das Team in der Regel, was die Sachen versucht zu holen, die Aufträge, nicht das Team ist, was dann auch das Projekt später betreuen wird.
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, am häufigsten so. Bei manchen Büros ist es so, dass man probiert, irgendwie das bisschen zu drehen, dass nicht immer eine Person oder, naja, ein Team immer oder mehrere Leute immer nur an der gleichen Position sind, sondern dass man ein bisschen Abwechslung hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass manche Leute sich in gewissen Bereichen spezialisieren. Zum Beispiel jetzt, ich kenne Leute, welche Profis sind in Fassadenplanung beispielsweise. Und die arbeiten auch gerne in ihrem Bereich und sind dann natürlich auch schneller und besser als ja, andere Kollegen. Und deswegen ist es tatsächlich genau auch so, dass man, dass es so ist, dass es so ein festes Wettbewerbteams gibt. Und nachdem ein Projekt gewonnen ist, quasi fokussiert man sich auf den nächsten Wettbewerb.
Unterschiedlich, also je nach Büro.
Genau.
Ja, interessant. Weil ich habe ja im Architekturbüro gearbeitet und das war immer mal Thema und ach, wir haben jetzt wieder Wettbewerb und ach hier, ach nee, jetzt hat der gewonnen. Aber ich wusste nie so richtig, was das denn ist, beziehungsweise wie sowas abläuft. Spannend. Das heißt, also da warst du oder bist du immer noch gut drin, hat dir dann aber auch irgendwann gereicht, ne?
Also ich fand das eigentlich total die coole Aufgabe, Weil man kann da halt, ich glaube, aus der ganzen Phase kann man da wirklich sehr kreativ sein. Natürlich kann man zum Beispiel dann in irgendeiner Detailplanung auch kreativ sein oder kreativ sein, um Probleme zu lösen. Aber genau, ich fand das eigentlich immer eine schöne Arbeit, aber halt natürlich immer Stress. Aber wie eigentlich alle Arbeiten in der Baubranche.
Das hast du sehr schön ausgedrückt.
Mit Blick auf die Uhr muss ich uns, glaube ich, leider mal Richtung Ende führen. Auch wenn das Thema spannend ist, wir sollten es vielleicht eine zweite Runde irgendwie verlegen.
Sehr gerne.
Ja, sehr gerne auch von meiner Seite.
Kilian, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gern geschehen.
Dass du uns Einblicke gegeben hast in das Architekturleben als Jungarchitekt und Spitzenentwerfer in Japan. Und gerne führen wir das Gespräch mal weiter. Und dann kannst du uns bestimmt auch mehr über deine junge oder vielleicht doch nicht ganz so junge Selbstständigkeit erzählen.
Ja, sehr gerne. Und vielen Dank. Es hat mir mit euch sehr viel Spaß gemacht.
Dann an alle da draußen, schönen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir wünschen euch eine, ja, problemlose Woche. Eine entspannte Woche wird es wahrscheinlich nicht, wenn ihr arbeitet, aber eine problemlose.
Mit
Bis
schönem
zum
Wetter.
nächsten, genau, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut.
Zusammenpacken, Ende! Kann doch niemand was halten!